Deutschlandfunk Nova 100.
Diese 100 ist eine Wiederholung vom 13.06.2014.
Fußball, diese Faszination, dieses beinahe Religiöse, das habe ich aber nie verstanden. Wobei die Geschichten, die wir heute in der 100 hören werden, die transportieren diesen Zauber, obwohl sie gar nicht auf dem Platz spielen. Da ist zum Beispiel die Geschichte vom Hertha-Fan aus Ost-Berlin, der auch nach dem Mauerbau bei seiner Hertha blieb, auch wenn die Stasi das zu verhindern versuchte. Da ist die Geschichte vom erfahrenen Trainer, der sich mit 74 Jahren aufmacht, die Mannschaft von Ruanda zu trainieren, kurz nach dem Völkermord dort. Wir lernen Spielmacher kennen in den nächsten 90 Minuten plus Verlängerung. Und die Geschichten dieser Menschen, die konnte natürlich nur jemand ausgraben, der vom Fußballzauber schon eine ganze Weile angesteckt ist. Lena Lotte Stärk ist bei mir 100 Redakteurin und Fußballfan. Und zwar so richtig, oder Lena?
Ich weiß nicht genau, was so richtig eine auszeichnete Vereinsmitgliedschaft vielleicht, ne, für so Hardcore-Fans.
Vielleicht das, aber ach, dieses doch. Also wenn du über Fußball redest, dann ja, ist halt sofort da so ein...
Ja, natürlich. Also ich war auch vollkommen gefesselt diese Saison zum Beispiel von dem Relegationsspiel zwischen Bielefeld und Darmstadt. Das war einfach sehr spannend und das... Ich habe jetzt mit beiden Vereinen nicht so viel am Hut, das stimmt schon.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Fußballfan zu sein?
Das war relativ spät.
Ich war mal im Stadion mit meinem Vater. Mein Vater ist totaler Fußballfan, ist nicht übergegangen zu mir.
Es war auch relativ spät und es war nicht über den Vater. Das ist ja häufig so eine Geschichte, dass es irgendwie vom Vater übergeht oder aus der Familie kommt und dass das quasi genetisch übertragen wird. Es war ein ziemlich konkreter Moment, als dieser Zauber wirklich auftauchte. Und zwar am Anfang von meinem Studium. Saß ich irgendwann am Schreibtisch und fühlte mich sehr erwachsen und nachdenklich, habe mir billigen Rotwein gekauft und vermutlich geraucht und irgendwie einen Text gelesen, den ich wahrscheinlich gar nicht verstanden habe.
Große so Philosophen?
Benjamin Adorno oder das, was man so, ich habe Journalistik studiert, was man so macht.
Man
hab
fühlt
das
sich
gelesen
erwachsen und schlau.
Und fühlte mich irgendwie erwachsen und schlau. Ein bisschen fremd in dieser Rolle vielleicht. Und dann plötzlich, während ich diese Texte las, kam von draußen, mein Fenster war aufgekippt, ein Geräusch rangerollt, eine große und riesige Welle aus der Ferne. Und ich merkte aber, das ist kein künstliches Geräusch, das ist was Echtes, da freuen sich Leute. Und da habe ich erst hochgeguckt und zu dem Zeitpunkt erst bemerkt, dass ich in meinem Studentenwohnheimzimmer den direkten Blick auf das Westfalenstadion hatte. Ich habe in Dortmund studiert. Und in Dortmund 1994, als der BVB das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Meister geworden ist, hat es mich gepackt.
So richtig? Und seitdem bist du BVB-Fan?
Ja. Aber ich gucke, wie gesagt, auch gerne andere Spiele und ich ringe auch immer so ein bisschen mit mir, weil viele Sachen des Fußballs mir nicht gefallen. Aber es gibt trotzdem diesen Moment, wenn ich auch in Dortmund im Stadion bin und dann da stehe und um einen rum zum Teil auch Idioten sind, wie auch immer, aber trotzdem diese Gänsehaut von damals... Die kriege ich immer noch.
Und ein bisschen von dieser Gänsehaut können wir, glaube ich, heute auch in unseren Geschichten finden, hier in der 100. Am Mikro nicht Bela Reti.
Deutschlandfunk Nova 100.
Brasilien, das ist ein tolles Land. Ich war da mal, 19 oder 20 war ich, ein paar Jahre her. Und ich war mit einer brasilianischen Freundin da. Wir haben auch deren Oma besucht in Sao Paulo. Und das war eine Frau von mehr als 70 Jahren, weit mehr als 70 Jahren. Und sie wirkte auch noch älter, krummer Rücken, gezeichnet von einem anstrengenden Leben. Die Frau hatte chronische Schmerzen und konnte sich kaum bewegen. Und diese Oma war, wie eigentlich alle Brasilianer, Fußballfan. Entweder trug sie ein T-Shirt mit Jesus drauf oder eins mit Ronaldo. Und als wir da waren, war Südamerika Cup oder irgendwie so ein Turnier. Brasilien gegen Uruguay. Und Oma saß dicht vor der Glotze, um was sehen zu können, kommentierte und brüllte. Und als dann Brasilien das erste Tor schoss, ich glaube, es war sogar Ronaldo, da sprang die Frau, die vorher kaum gehen konnte, durch die Wohnung wie ein Frettchen auf Koks. Und mir wurde klar, Religion und Fußball, Jesus, Ronaldo, irgendwie was Ähnliches. Und tatsächlich, in Brasilien ist Fußball so etwas wie eine Religion. Es ist hochemotional, bewegend, laut, schillernd. Kein Wunder, dass einer, der da anders daherkommt, den Brasilianern durchaus suspekt sein kann. Carlos Dunga zum Beispiel. Er wurde 1994 Weltmeister mit der brasilianischen Mannschaft. Später war er dann Nationaltrainer. Ein trockener, ein bedachter, etwas kühler Typ. So ganz anders als die brasilianischen Fußballstars sonst. Unser Korrespondent Peer Vorder-Wühlbecke ist gerade in Brasilien, hat Dunga mal getroffen. Ein Treffen, das er nicht mehr vergessen wird. Meine Frage, wie hast du es geschafft, zu Dunga durchzukommen?
Also es funktioniert in Brasilien eigentlich alles nur über Kontakte. Also ich kannte jemanden, der wiederum jemanden kannte, der seinen Berater kannte. Das war schon mal ganz wichtig. Dann habe ich den also angerufen und der war am Anfang ganz offen, hat gesagt, ja, das kann man einfach mal machen, schick doch mal eine E-Mail. Habe ich eine E-Mail geschickt, kam keine Antwort, habe ich wieder angerufen, hat gesagt, nee, wir machen das, meld dich, wenn du ein Ticket gekauft hast, ein Flugticket, weil ich musste ja nach Porto Alegre fliegen. Habe ich also ein Ticket gekauft, habe ihn wieder angerufen, sagte, ach, ein Ticket hast du gekauft, dann meld dich doch, wenn du am Flughafen bist. Habe ich gedacht, ja, bin ich also ein bisschen im Blindflug darunter und stand dann da am Flughafen an der Telefonzelle, habe ihn angerufen, diesen Manager, und dann sagte er so, ja, wo bist du denn jetzt? Und ich sagte, na, am Flughafen. Was? Du bist am Flughafen, ja? Und da war also völlig verdattert, dass ich tatsächlich gekommen bin und von da ab musste also improvisiert werden und da bin ich erstmal ins Büro gefahren von ihm und da war nicht da. Und irgendwann kam dieser Manager dann und das Erste, was er zu seiner Sekretärin im Nebenzimmer gesagt hatte, war so, hat Dunga schon angerufen? Und sagt die Sekretärin, nee, Dunga hat nicht angerufen. Und dann kam er dann ganz lässig zu mir reingeschlendert und hat so gefragt, wie es geht erstmal.
Aber ist das so typisch brasilianisch, dass das so, ja, wir machen das und dann weiß keiner von nichts?
Also was eigentlich typisch ist, dass nichts zu planen ist und ich hatte als guter deutscher Journalist natürlich 2 Wochen vorher angerufen, das ist für Brasilianer 2 Wochen, woher sollen die denn wissen, was in 2 Wochen passiert, ja? Also kein Brasilianer macht einen Termin 2 Wochen vorher um 17 Uhr aus, wie das vielleicht in Deutschland ja gang und gäbe ist und insofern, es kann so viel passieren, es geht so viel schief, die Leute kommen nicht ohne abzusagen oder irgendwas passiert, Staus oder irgendwie, das heißt die Leute planen eigentlich erst dann, wenn der Mensch vor der Tür steht und das war mir damals nicht bewusst, das waren so meine ersten Jahre in Brasilien, aber dann standen wir da halt da und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind durch einen Feierabendverkehr gerauscht, um irgendwie zu Dunga zu kommen.
Und habt ihr es tatsächlich dann zu ihm geschafft? Das heißt, ihr seid zu ihm ins Privathaus gefahren oder wohin?
Genau, wir sind zu ihm ins Privathaus gefahren und dann hat eben dieser Manager gesagt, bleib mal du hier im Auto sitzen und dann war er eine Viertelstunde weg und irgendwann habe ich so in den Außenspiegel geguckt und dann habe ich diesen Manager gesehen, wie er mit jemandem auf dem Gehweg stand, der so Badelatschen anhatte, so eine kurze Sporthose und so ein T-Shirt. Habe ich genauer hingeguckt und da war das eben Dunga tatsächlich und da bin ich da raus und habe mir die Hand geschüttelt und habe gesagt, ja, ich habe mich ja vor 2-3 Wochen schon angemeldet, da hat er mich mit großen Augen angeschaut, also er wusste von nichts in diesem Moment, also er hat wirklich in dem Moment erfahren, dass dieses lang angeleierte Interview jetzt stattfinden soll und irgendwie hat er auch keine Lust gehabt, diesen wildfremden Journalisten jetzt so in sein Haus zu bitten und dann sind wir in seine Garage gegangen und haben uns da auf so eine Holzbank gesetzt und haben da ein Interview geführt.
Was stand denn da für ein Auto? Ein fettes Fußballerauto.
Nee, es ist tatsächlich so, dass da 2 Kleinwagen standen, also so Opel Corsa-Format in der Größe, also kein Ferrari, kein Porsche, also das, was man über Dunga sagt, dass er ja auch sehr bodenständig und sehr bescheiden ist, das hat sich zumindest in seiner Garage von dieser Perspektive konnte ich das bestätigen.
Nun war er überrascht, dass du auf einmal vor ihm standst. Wie hat er denn dann reagiert, dir gegenüber, dem deutschen Journalisten, der dann da seine Fragen fragen wollte?
Also ich denke, ich hatte so einen kleinen Vorteil, ein Deutscher zu sein, weil er auch 2 Jahre beim VfB Stuttgart gespielt hat und sich da wohl auch sehr wohl gefühlt hat und er gilt ja auch, in Brasilien wird Dunga ja tatsächlich der Deutsche genannt, weil er eben sehr strukturiert ist, sehr ernst, auch sehr pünktlich und all solche Eigenschaften hat, die eben den Deutschen zugeordnet werden. Und das Interview war dann schon relativ reserviert. Das war, glaube ich, 2007, 2008. Da hat er also angefangen, die neue Mannschaft für die Weltmeisterschaft in Südafrika aufzubauen. Hat sehr viel Kritik ja auch damals erfahren. Und insofern war das ein recht sachliches Gespräch, wo er aber also gar nichts, ich habe so ein paar persönliche Fragen gestellt, da hat er also alles abgeblockt.
Du hast es ja gesagt, man nennt ihn den Deutschen. Er soll pünktlich sein, überkorrekt. Das passt ja dann nicht so zu der Entstehungsgeschichte dieses Interviews.
Das stimmt.
Das heißt, heißt, das hat er nicht auf sein Management übertragen können, ja?
Genau, also das ist tatsächlich wohl so seine persönliche Herangehensweise, aber ganz Brasilien funktioniert einfach nicht so. Es gibt tatsächlich einzelne Leute, mit denen kann man sich auch pünktlich verabreden, und Dunga, wenn ich ihn direkt am Telefon gehabt hätte, wäre wahrscheinlich einer davon gewesen, aber das ganze Business drumherum in diesem Fußballgeschäft und eben auch der Manager, die haben das halt sehr brasilianisch gelöst. Und dann haben wir gedacht, da ruft ein deutscher Journalist an, mal sehen, ob er nochmal anruft. Und wenn er nochmal anruft, eben mal sehen, ob er wirklich kommt. Und dann war ich eben da und stand vor der Tür. Und dann mussten wir das eben sehr brasilianisch lösen. Und das Lustige ist ja eigentlich, dass es dann geklappt hat am Ende. Ja? Also wenn man jetzt bei Joachim Löw vor der Haustür stehen würde und klingeln würde und sagen, guten Tag, ich habe hier einen brasilianischen Journalist, wir könnten doch mal ein Interview bei Ihnen in der Garage machen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
Aber mit seiner reservierten Art hat ja Dunga nicht viele Fans gewonnen in Brasilien, ne?
Ja, Dunga ist also fast so ein Anti-Held. Also obwohl er ja 94 die WM gewonnen hat, gibt es so die Dunga-Epoche, wird das hier genannt. Da hat die Nationalmannschaft nach brasilianischem Geschmack sehr schlechten und sehr unattraktiven Fußball gespielt. Und deutschen Fußball, genau, denn der Rumpelfußball der deutschen 80er Jahre, und er war ja auch sehr defensiv, das hat man ihm natürlich auch übel genommen, ja, man wollte ja immer das offensive, schöne Spiel, das Spektakel, und er hat halt immer gesagt, erstmal hinten sicher stehen und hinten dicht, und das fanden die Brasilianer alle nicht gut, und als er dann hier ausgeschieden ist, damals in Südafrika, da ist er natürlich auch sofort zurückgetreten, ganz klar.
Was ist Dunga denn für ein Typ, was hat er für ein Background, denn die klassische brasilianische Spielergeschichte ist ja die von dem Jungen, der in der Favela gekickt hat und dann zum Superstar geworden ist, von ganz arm nach ganz reich. Ist das bei Dunga auch so?
Dunga kommt aus Porto Alegre, das ist ohnehin ein sehr europäischer Bundesstaat, und da gibt es zwar auch Favelas, aber vielleicht nicht so stark wie in Rio oder in Sao Paulo, und er ist eher so ein Mittelklasse-Kind gewesen, und er war sehr klein in seiner Kindheit, deshalb heißt er auch Dunga. Dunga ist nämlich der kleinste von den sieben Zwergen, und das ist also sein Spitzname, und er war gar nicht immer so der Riesenfußballer, sondern er war eben, hatte Probleme wegen seiner Größe und ist dann erst relativ spät tatsächlich durchgestartet und Profi geworden, hat aber so einen Mittelklasse-Hintergrund.
Was hast du ganz persönlich mitgenommen von diesem Gespräch?
Also für mich war es tatsächlich als Journalist war es so ein Aha-Erlebnis, weil ich bin eben 2004 das erste Mal nach Brasilien gekommen, habe dann angefangen Portugiesisch zu lernen und musste mich wirklich an die Gepflogenheiten da gewöhnen, und ich habe ganz, ganz viel Lehrgeld gezahlt in ganz vielen Situationen, habe auch Interviewpartner nicht bekommen, bis ich eben verstanden habe, wie das System hier funktioniert. Das heißt, man muss Leute kennen und man muss sich auf dieses brasilianische Chaos so ein bisschen einlassen. Also wenn man hier versucht, immer nur irgendwo hinzukommen, wo man zwei Wochen vorher einen Termin gemacht hat, dann macht man hier gar kein Interview in Brasilien. Und insofern muss man sich auf das Land ein bisschen einlassen, auch als Journalist. Und das Schöne ist eigentlich, dass es ganz häufig dann doch irgendwie funktioniert.
Dunga, der Deutsche. Ich habe mit Peer vor der Wühlbecke gesprochen, unserem Korrespondenten.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Im August 1961 ist die Entscheidung gefallen. Die Mauer wurde gebaut. Und diese Mauer an der Grenze der DDR zur Bundesrepublik trennte nicht nur Länder. Sie trennte Familien, Freunde, Liebespaare, und sie trennte Fans von ihren Clubs. Zum Beispiel den DDR-Bürger Helmut Klopfleisch von seiner geliebten Hertha aus Berlin. Doch Klopfleisch blieb Hertha-Fan, und er blieb auch Fan der westdeutschen Nationalmannschaft. Er knüpfte sogar Kontakte, unter anderem zu Nationalspielern, und er bekam irgendwann Ärger, richtig Ärger, mit der Stasi. Philipp Köster, Sportjournalist, Chefredakteur vom Fußballmagazin Elf Freunde, erzählt uns Helmut Klopfleischs Geschichte. So eine richtig große Fußballleidenschaft, die entsteht ja meistens schon in der Kindheit. War das bei Helmut auch so?
Genau so. Der hat als 6-Jähriger Feuer gefangen, einerseits natürlich bei der Nationalmannschaft. Als 48er Jahrgang hat er dann das Wunder von Bern 54, diesen Sieg in Wankdorf, diese Weltmeisterschaft dann live miterlebt, indem er sich die Nase platt gedrückt hat an einem dieser Rundfunkgeschäfte, in denen das dann im Fernsehen übertragen wurde. Und natürlich war er als Ostberliner auch leidenschaftlicher Hertha-Fan. Die Hertha hatte damals ja ein wunderschönes Stadion, die Plumpe, im Stadtteil Wedding am Gesundbrunnen, und da marschierte er dann hin, war Balljunge und später dann eben Zuschauer auf den Stehrängen.
Dann kam der Mauerbau. Wie alt war er da?
13. Natürlich muss das für einen jungen Fan ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, dass er dann eben nicht mehr zur Hertha gehen konnte und war dann wie viele andere Ostfans der Hertha abgetrennt von seinem Lieblingsverein.
Wie haben Sie denn dann die Spiele der Hertha verfolgen können, jenseits der Mauer?
Man wusste natürlich auch in der DDR und auch in Ostberlin, wann die Hertha eigentlich spielen würde. Und dann hörte man natürlich auch gerade in den angrenzenden Bezirken, insbesondere dann im Prenzlauer Berg, dass gespielt wurde. Der Wind hat dann die Geräusche rübergetragen. Und so war es tatsächlich so, dass gerade in den ersten Wochen nach dem Mauerbau in der Stiefelbeiner Straße, in der Bornholmer Straße, also diesen Straßen, die direkt an der Mauer gegrenzt haben, dass sich dort dann ganz viele hunderte DDR-Bürger, also Ostberliner, versammelten, um zumindest die Geräusche mitzubekommen und dann durch Torjubel und Entsetzengeschrei mitzubekommen, ob möglicherweise die Hertha gerade führt oder zurückliegt.
Kann man sich vorstellen, dass das der Staatsführung nicht besonders gefallen hat, diese Ansammlung da von Leuten, die gen Westen gehört haben? Wie lange ist das denn gut gegangen so?
Also dieses Spektakel, dass es da wirklich dann so ein bisschen Public Viewing oder Public Hearing auf der Ostseite der Berliner Mauer gab, das hat tatsächlich nur wenige Wochen gedauert. Dann haben die Grenzpolizisten diese ganzen Hertha-Fans zurückgetrieben und da war tatsächlich dann auch Helmut Klopfleisch das erste Mal klar, dass möglicherweise das gar nicht mal so eine richtig gute Idee ist, Hertha-Fan im Osten Berlins zu sein.
Trotzdem ist er Hertha-Fan geblieben. Er war auch nicht der Einzige. Wie haben sich denn die Fans dann in der Zeit, als diese Treffen an der Mauer dann nicht mehr möglich waren, getroffen? Und wie haben sie ihr Fantum weiterleben können?
Also Helmut Klopfleisch war tatsächlich einer der aktivsten Hertha-Fans im Osten Berlins. Man musste natürlich das Ganze ein bisschen undercover machen. Also hat man sich als Tipprunde organisiert oder als interessierter Kreis junger, fußballinteressierter Leute, hat aber gar nicht gesagt, dass man jetzt wirklich ein Hertha-Fanclub ist. Dann hat man sich in den Hinterzimmern von Kneipen getroffen, ältere Berliner, die ja schon 65 waren und dann trotz der Mauer dann eben rüber durften in den Westen, weil sie dieses Alter schon erreicht haben. Die haben dann den Kontakt zur Geschäftsstelle gehalten und haben immer mal wieder auch Materialien rübergeschmuggelt, so die Mitgliederzeitung oder Stadionpapiere und ähnliches. Aber tatsächlich hat man sich dann als Tipprunde konspirativ versammelt und hat dann eben über die Hertha gesprochen. Hin und wieder kamen auch Hertha-Spieler aus dem Westen rüber und haben mal ein bisschen erzählt, wie es in dem Westen so ist. Also man hat versucht, den Kontakt zum Verein aufrechtzuerhalten.
Und da hat der Verein auch was für getan, dass dieser Kontakt möglich bleibt?
Definitiv. Also ohnehin war es ja so, dass die Herthaner sich immer als Gesamtberliner Verein verstanden haben. Gerade so Spieler wie Ete Beer oder auch Uwe Klimaszewski, so ein krausköpfiger Trainer mit unglaublichen O-Beinen, die kamen dann schon mal rüber, genauso wie der Präsident Wolfgang Holz, der später noch diese berühmte Kneipe am Zoo hatte, die kamen alle rüber, brachten Trikots mit, brachten Anstecknadeln, die damals in der DDR und in Ostberlin wahnsinnig begehrt waren, rüber und haben natürlich auch ein bisschen erzählt, wie denn sich das in der Bundesliga so macht mit der Hertha. Also der Kontakt des Vereins zu diesen Ostberliner Anhängern war immer sehr, sehr eng.
Nur die Hertha sehen, das war für die Fans nicht möglich. Eine andere Möglichkeit gab es aber, Fußballer zu sehen, die vielleicht auch bei der Hertha spielen, nämlich wenn die Nationalelf irgendwo im Ostblock aufgelaufen ist. Helmut Klopfleisch war dann gerne dabei, ne?
Genau, und er ist tatsächlich dann auch zum großen Anhänger der Nationalmannschaft geworden, war es schon ein bisschen durch das Wunder von Bern, aber dann, als sich die Gelegenheit ergab, insbesondere bei einem Spiel, einem Länderspiel Polen gegen die Bundesrepublik 1971, waren dann wirklich auf den Rängen in Warschau da im Stadion des Jahrzehnts 5.000 bis 6.000 DDR-Bürger, die dann die westdeutsche Mannschaft angefeuert haben. Die Stasi und die DDR-Führung wurde davon komplett überrascht, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, warum denn sozialistische Bürger das kapitalistische Team dann so anfeuern sollten. All das hat dazu geführt, dass die das natürlich mit Misstrauen und Argwohn dann betrachtet haben und danach auch wirklich die ersten Maßnahmen gegen diese reisenden Fußballfans eingeleitet haben. Aber da erkennt man auch so das erste Mal, dass Helmut Klopfleisch eigentlich kein normaler Bürger war, also kein normaler Fan war, denn er hat dann nicht nur sich damit begnügt, ins Stadion zu gehen, sondern hat dann gleich auch den Kontakt zur Mannschaft, zur deutschen Mannschaft gesucht.
Er hat ihn ja auch gefunden und verblüffend intensiv gefunden. Wie hat er das gemacht? War der einfach so ein Typ, dass das ihm leicht gefallen ist?
Wenn man mit Helmut Klopfleisch spricht, dann merkt man schon, was das für ein offener Typ ist, der sehr, sehr klar seine Meinung sagt. Und er hat sich einer ganz alten Methode bedient, nämlich er ist einfach zum Hotel der Spieler gefahren und hat dann natürlich einerseits die Spieler getroffen, andererseits aber auch Helmut Schön, den Bundestrainer, den Westdeutschen, der ja aus Dresden stammte und auch tatsächlich ein bisschen von Heimweh geplagt war. Dann war da noch ein anderer DDR-Bürger und der hatte dann noch ein bisschen Wodka dabei. Und dann haben sie alle zusammen, er, Helmut Schön, der Bundestrainer, und Erich Deuser, der berühmte Masseur der Nationalmannschaft, zusammen aus Zahnputzbechern ein bisschen Wodka getrunken und auf die deutsch-deutsche Freundschaft angestoßen.
Sehr schön. Nur hast du ja schon gesagt, dass die Staatsführung der DDR dann gemerkt hat, als da in Warschau die vielen tausend DDR-Fans für die westdeutsche Nationalmannschaft aufmarschiert sind, dass das nicht so gut ist und haben versucht, diese Fanfreundschaft sozusagen zu unterbinden. Klopfleisch war aber weiterhin Anhänger der westdeutschen Nationalmannschaft und hat es auch immer wieder zu Spielen geschafft. Wie hat er das gemacht?
Er war natürlich renitent, aber gleichzeitig auch richtig vorsichtig. Er hat zum Beispiel die neuralgischen Grenzübergänge gemieden, sondern ist lieber über andere, die vielleicht nicht so im Fokus der Stadtsicherheit waren, ausgereist. Er hat oft angefangen, seine Reisen ins Ausland jetzt nicht als Reisen zu Fußballspielen zu deklarieren, sondern hat zum Beispiel behauptet, er sei zu einer Hundezuchtausstellung oder Ähnlichem unterwegs. Zum anderen ist er natürlich dann auch immer wieder unvorsichtig gewesen, hat zum Beispiel immer eine Super-8-Kamera dabei gehabt und gefilmt, was die Stasi auch wahnsinnig gemacht hat, weil sie natürlich feindliche Agenten vermuteten. Aber ich glaube, das Zentrale war wirklich, dass die Stasi sich eigentlich nicht vorstellen konnte, dass da einer wirklich nur aus Fußballleidenschaft und möglicherweise auch so aus ein bisschen persönlichem Ehrgeiz, diese Spieler kennenzulernen, so weite Reisen auf sich nimmt. Also sie haben eine Art Agententätigkeit dahinter gewittert, was natürlich totaler Quatsch war, weil Helmut Klopfleisch wirklich einfach nur ein großartiger Fußballfan war.
Also das heißt, dieses Problem hatte die Stasi eigentlich nicht generell mit Fußballfans, mit DDR-Fans von der westdeutschen Nationalmannschaft.
Wenn man sich hinterher anschaut, wegen was die Stasi eigentlich ermittelt hat, dann galt das dann schon, um mal in diesem Behördendeutsch zu bleiben, ob möglicherweise Klopfleisch dazu beiträgt, ich zitiere, das Ansehen der DDR bei internationalen Sportveranstaltungen im sozialistischen Ausland herabzuwürdigen. Also da hätte man sich zum Beispiel vorstellen können, dass er dann eben wirklich den Kontakt zu den Spielern sucht und dort nochmal sagt, wie grausam doch das Leben in der DDR ist und so weiter. Aber das wollte er eigentlich gar nicht. Er wollte eigentlich immer nur seinen
Wodka trinken.
Er wollte Wodka trinken und zum anderen natürlich auch immer sein Stofftier den Berliner Bären überreichen und sich ein bisschen fotografieren lassen. Aber die Stasi hat das tatsächlich dann sehr, sehr ernst genommen und hat angefangen, ihn zu überwachen. Sie haben verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Sie haben ihn überwacht. Sie haben ihn immer, wenn große Sportveranstaltungen anstanden, auf die Volkspolizei zitiert, damit er auch auf keinen Fall fahren konnte. Das waren ganz, ganz viele Repressalien, die darin gipfelten, dass zum Schluss sogar der Sohn von Helmut Klopfleisch angeworben werden sollte, der doch bitte schon mal über die Aktivitäten und die Reisen seines Vaters berichten sollte. Und all das hat ihn natürlich dann irgendwann auch zermürbt, weil er wollte natürlich einerseits immer wieder ins Ausland fahren, hat da ja auch wirklich ganz tolle Sachen erlebt. Also es sind wirklich viele, viele westdeutsche Profis hinterher dann auch wirklich mit ihm befreundet gewesen, haben ihn so eine Art als Maskottchen und Glücksbringer gesehen. All das hat dann dazu geführt, dass die Stasi ihn zum Schluss wirklich ganz schön auf dem Kieker hatte.
Was haben denn diese westdeutschen Stars, die mit ihm befreundet waren, dann gemacht, als die Konsequenzen für Klopfleisch härter wurden und er nicht mehr zu den Spielen kommen konnte?
Also zunächst mal war es tatsächlich ja so, dass es wahnsinnig viele Brieffreundschaften gab. Pierre Littbarski, der Nationalspieler aus Köln, hat mal gesagt, immer wo wir im Osten hinkamen, Klopfleisch war schon da. Es gab diese wunderschöne Geschichte von Fritz Scherer, dem Bayern-Präsident, der unter seinem Jackett und seinem Hemd ein rummelige Trikot in den Osten zur Familie Klopfleisch geschmuggelt hat. All die haben natürlich dann hinterher sehr, sehr besorgt reagiert und gefragt, was passiert eigentlich, wenn der das zu dolle treibt? Und Klopfleisch hat es eigentlich immer zu dolle getrieben. Und da war es dann so, dass gerade Wolfgang Holz, der Hertha-Präsident, auch mal gesagt hat, eigentlich sei Klopfleisch für die DDR nicht geschaffen, weil er viel zu offen und so herzlich quasi seine Meinung geäußert hat. Aber die haben natürlich dann schon dafür auch ein bisschen gesorgt, dass er sich schützen konnte. Zum Beispiel hat Helmut Klopfleisch in einem Verhör bei der Stasi irgendwann mal gesagt, wenn Sie mich jetzt verhaften, dann steht das nämlich morgen in allen westdeutschen Zeitungen, weil ich ein guter Freund von Beckenbauer bin. Also Helmut Klopfleisch hat nach der Wende gesagt, eigentlich war Franz Beckenbauer so ein bisschen seine Lebensversicherung.
Nun haben wir da einen offenen Typen, einen richtigen Fußballfan, der es geschafft hat, richtig Freundschaften mit Litti, ja, ein Idol meiner Jugend zum Beispiel, bekommen, der da so drin war, und der wird auf einmal überwacht, wird weggeschlossen, wird festgehalten, wenn dann internationale Spiele sind. Der Mann kann doch nicht mehr glücklich gewesen sein, oder?
Zumindest die letzten Jahre waren für Helmut Klopfleisch in den 80er Jahren wirklich so eine bleierne Zeit, weil er natürlich auch gemerkt hat, dass er zu ganz, ganz vielen Spielen, wo er eigentlich Lust drauf gehabt hätte, gerade da gab es ja diese Intertoto-Spiele, nannte sich das, also in der Sommerpause, wo dann auch ganz, ganz häufig in so einer Art innerdeutscher Sportverkehr dann deutsche Mannschaften in der DDR antraten, da durfte er dann einfach nicht mehr hin. Er wurde immer wieder drangsaliert, verhört, vorgeladen bei der Volkspolizei. Ihm wurde klargemacht, dass er auf jeden Fall auch das Wohlsein seiner Familie gefährdet, wenn er so weitermacht. All das hat ihn zum Schluss schon resignieren lassen. Er hat dann auch nach langem Zögern 1986 einen Ausreiseantrag gestellt. Dann gab es noch 2 Jahre große Querelen, insbesondere weil es ja bei diesen Ausreisegeschichten dann auch so war, dass oft dann Grundstücke, die der Familie gehörte oder andere Habseligkeiten dann verloren gingen oder sich die DDR das eingeheimst hat. All das hat ihn dann derart zermürbt, dass er dann 1989, also gerade als die Wende schon im Gange war, dann tatsächlich ausgereist ist nach Westdeutschland oder zumindest nach West-Berlin. Einen Vorteil hatte das allerdings, dann konnte er sich eigentlich immer die Hertha-Spiele angucken und das war möglicherweise dann sogar die Ausreise wert.
Und ein großes Glück für ihn. Was macht Helmut Klopfleisch jetzt?
Er ist zunächst einmal, was glaube ich eine große Auszeichnung ist für Helmut Klopfleisch, er ist Herr Thaner des Jahres 2012 geworden, wo er tatsächlich auch nochmal in einer großen Veranstaltung erzählen konnte, wie das eigentlich alles so passiert ist. Er ist ja diesem Verein auch nach ganz, ganz vielen Jahren immer noch sehr, sehr eng verbunden, ist Stammgast natürlich im Olympiastadion, fährt allerdings auch noch ganz, ganz viel in der Gegend umher, war in München beim Fußball, hat sich die Allianz Arena mal angeschaut. Ich glaube, diese Fußballleidenschaft, die ist ihm wirklich über sein ganzes Leben geblieben. Das hat sich auch nach der Wende überhaupt nicht geändert. Natürlich ärgert ihn auch so manches, was so den Kommerz angeht und wie sich der Fußball inzwischen so verändert hat, weil man natürlich inzwischen auch gar nicht mehr so an diese Spieler rankommt. Also die Zeiten, in denen dann Helmut Klopfleisch einfach mal mit so einem Stofftier in ein Hotel reinmarschiert ist, um zu sagen, komm, wir trinken mal zusammen ein bisschen Wodka aus dem Zahnputzbecher, die sind leider vorbei und das bedauert er natürlich. Aber er ist nach wie vor Fußballfan und ich glaube, das bleibt man ja auch sein Leben lang.
Ein großer Fußballfan. Danke, Philipp, für die Geschichte.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova 100.
Rudi der Rastlose. Wir hören gleich die Geschichte von Rudi Gutendorf, einem richtigen Weltenbummler. Der Mann ist mit 73. Ach, wisst ihr was? Was erzähle ich das eigentlich? Soll doch Rudi selber vorlesen, was die Zeitungen mal über ihn geschrieben haben.
Der wildeste Trainer der Welt zieht nochmal los. Deutschland diskutiert über die Rente mit 60. Rudi Gutendorf kann darüber nur lachen. Mit 73 Jahren wird er noch einmal Nationaltrainer im afrikanischen Ruanda, einem der ärmsten und gefährlichsten Länder der Welt. Na, das ist doch was!
Ja, das ist was. Rudi Gutendorf ist der einzige Trainer, der auf allen 5 Kontinenten Mannschaften trainiert hat. Ein Weltenbummler, der noch im hohen Alter Herausforderungen gesucht hat. 2002 zum Beispiel, da war Rudi 73 Jahre alt, macht er sich auf und wird Nationaltrainer in Ruanda. Trainer eines Landes, das 6 Jahre zuvor einen Völkermord erlebt hatte, bei dem mehr als 800.000 Menschen starben. Auf seiner Reise nach Ruanda wurde Rudi Gutendorf 6 Wochen lang von Piet Fuchs begleitet. Schauspieler, Filmemacher und Fußballfan. Und aus diesen Wochen ist der Film Rudi Rastlos entstanden. Bevor wir mit Rudi Gutendorf nach Ruanda reisen, meine Frage an Piet Fuchs: Was für ein Mann ist dieser Rudi Gutendorf?
Rudi Gutendorf ist ein, im wahrsten Sinne, Rudi Rastlos. Das heißt, er ist ein fußballbegeisterter Weltenbummler, der als Spieler anfing in TuS Neuendorf und auch es bis zu Nationalmannschaftslehrgängen geschafft hat und dann als Trainer in den 60ern von Adenauer in die Welt geschickt wurde und immer mal wieder 6 Bundesliga-Clubs trainiert hat, aber immer wieder ins Ausland ist.
Du hast hier ein Foto mitgebracht. Ja. Zeig mal, das ist er. Er sieht ja aus wie so ein bodenständiger ja, könnte auch einen Schrebergarten haben und eine Bonner Vorstadtsiedlung wohnen. So ein ganz normaler, bodenständiger Typ. War er das auch?
Ich würde sagen, er sieht sich eher als lebenslustiger Steve McQueen mit Sonnenbrille, der einerseits bodenständig ist, aber andererseits wirklich ein geerdeter Kosmopolit. Also so habe ich ihn erlebt. Er ist Koblenzer Urgestein, aber er reist gern in die Welt und sagt, ich muss Dinge ausprobieren, egal ob Misserfolg, wer nichts probiert, wer nichts wagt, der gewinnt nichts.
Wir haben Ausschnitte aus deinem Film, du hast die mitgebracht und in einem, da stellt sich Rudi Gutendorf selber vor.
Ja, ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht praktisch als Fußball. Das ist mein Beruf geworden und ich liebe diesen Job. Ich habe ja 6 Bundesliga-Clubs, Erst-Bundesliga-Clubs trainiert, von München bis nach Hamburg, kreuz und quer. Ich bin aber immer wieder zwischendurch in Entwicklungsländer gegangen, weil ich einfach auch nach Bundesliga, was ja sehr stressig ist, auch praktisch, das immer gesagt, ist ein Atemholen der Seele, in der dritten Welt zu arbeiten.
Das hat er dann ja auch gemacht. Er ist Trainer in Ruanda geworden. Wie kam es dazu, dass Rudi dahin gegangen ist?
Also Rudi Gutendorf war ja damals 73 und hat die Toto Lotto 11 Rheinland-Pfalz trainiert, in der Horst Eckel, Wolfgang Overath und so spielten. Die haben immer für soziale Zwecke gespielt, unter anderem einmal für Kinder in Ruanda, Waisenkinder vom Genozid. Und da hat auch der Botschafter mitgemacht, Bernhard Marcuse, der später Premierminister wurde. Und so entstand der Kontakt. Er hat ihn, glaube ich, auch ein paar Minuten mitspielen lassen. Und die wussten, er ist erfahrener Trainer. Und da ist er angesprochen worden, ob er diese Aufgabe machen würde.
Wie bist du dann darauf gekommen, ihn zu begleiten, ihn dort zu besuchen?
Ich kannte ihn natürlich als Persönlichkeit, der Riegel-Rudi, als Trainer und Spieler, aber nicht persönlich und habe im Fernsehen gesehen, oh, Rudi trainiert Ruanda, das war Herbst 99. Da habe ich intuitiv gedacht, da musst du mitgehen, da muss einer mit. Und habe ihn angerufen, kontaktiert, durfte dann zum Interview kommen und er hat relativ schnell gemerkt, oh Pete, du bist genauso fußballverrückt wie ich, das kannst du machen. Ich hatte natürlich das Problem, dass schon 5 Monate später diese entscheidenden Qualifikationsspiele gegen die Elfenbeinküste sind für die WM 2002. Und mir war aber klar, ich fahre auf alle Fälle mit. Dann habe ich noch eine kleine Förderung bekommen vom Kuratorium und bin dann alleine mit Rucksack und 2 Kameras ihm hinterhergedüst. Und das war ein Abenteuer.
Das glaube ich, das hört sich so an. Du hast es schon gesagt, die ruandische Nationalmannschaft sollte fit gemacht werden für die WM-Qualifikation 2002 gegen die Elfenbeinküste. Ein Team, das damals schon relativ erfolgreich war mit einigen Stars. Wie sah das beim Team Ruandas aus? Was war das für eine Mannschaft, die Rudi da trainieren sollte?
Also in Ruanda gab es nicht, es gibt eine ganz normale Ligastruktur, auch damals schon, aber es gab keinen wirklichen Profibereich. Während die Elfenbeinküste gespickt war mit diesen ausländischen Profis, musste er um den einzigen Profi, Desiré, der in der Türkei spielte, ringen, dass er dann kommt. Zum Hinspiel kam er nicht, zum Rückspiel kam er dann. Und er hatte Bedingungen, die furchtbar waren, weil man kein Geld hatte für Testspiele gegen große Mannschaften. Man musste also gegen die eigene U15 testen. Und das ist so, als wenn jetzt er Fortuna Köln gegen Bayern München trainieren müsste, aber alle erwarten, ja, Fortuna wird mit Rudi gewinnen.
Er hat die Mannschaft ja nicht nur in Ruanda trainiert, sondern sie auch mal nach Deutschland eingeladen. Die sind dann zum Trainingslager nach Bitburg gekommen. Und was da passiert, das erzählt Rudi Guttendorf in deinem Film.
Es sind 4 Spieler zwischen Nacht und Nebel vorige Woche abgehauen. Wahrscheinlich von einem Vermittler gezogen. Wir wissen nichts Genaues. Und als ich wiederkam, da waren wieder 4 abgehauen. Das ist praktisch über die Hälfte meiner Stammmannschaft weg. Das stimmt mich natürlich traurig, denn das ist gar nicht lustig, wenn man praktisch einen Monat gearbeitet hat, um eine Mannschaft taktisch zu schleifen. Und dann ist praktisch die ganze Abwehr weg.
Nur war das Ziel immer noch das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Waren die Spieler dann irgendwann wieder da? Sind die wieder aufgetaucht?
Nee, die sind nicht wieder aufgetaucht. Also ich bin ja genau in dem Moment auch dazugestoßen, in dieses Trainingslager in Bitburg, als das gerade passiert war. Das heißt, diese Spieler hatte ich auch noch nicht gekannt. Und es war natürlich bitter, wenn du schon mit denen, er hatte schon einen Monat trainiert mit denen und musste jetzt im Grunde auch auf ganz junge und neue Spieler zurückgreifen. Und das hat ihm natürlich seine Erfahrung geholfen. Und sein Mittelsmann, der Ashraf Munyaneser, ein Spieler, der auch hier in Deutschland spielte nach seiner Flucht beim SVW, der konnte Deutsch, den hat er zum Kapitän gemacht. Und er hatte noch einen erfahrenen Ex-Spieler, Longin, den Overath der 80er aus Ruanda, der sein Co-Trainer vor Ort war. Und das war sein Kernteam, mit dem er dann auch die neuen Talente noch rangezogen hat.
Genau, er musste ja auch Sprachbarrieren überwinden können und dabei wurde ihm dann durch seinen Kapitän geholfen. Um mal zu verstehen, warum diese Spieler abgehauen sind, müssen wir uns vielleicht angucken, wie der Alltag und das Leben dieser Spieler aus Ruanda aussah, oder? Wie war das?
Also da kann man vielleicht ein gutes Beispiel erzählen. Ein Spieler, den ich auch noch kennengelernt habe, Faustin, der sehr talentiert war im Trainingslager, der hat dann plötzlich doch zurückgezogen, weil er hatte in Ruanda einen Job an der Tankstelle, wo er ungefähr 100 Euro im Monat verdient. Und sein Chef drohte ihm zu kündigen, wenn er weiter fehlt wegen der Nationalelf. Und mit so Problemen musste Rudi dann leben.
Nun war das ja ungefähr 6 Jahre nach einem Völkermord, bei dem viele 100.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Das war ein Konflikt zwischen Hutus und Tutsis. Hat sich das irgendwie in der Mannschaft wiedergespiegelt? War das ein Problem noch?
Also es war eigentlich für Rudi mit der Grund, dahin zu gehen. Dass er sagte, Fußball hat die große Kraft, das Spiel des Lebens, die Menschen zu versöhnen. Und er hat Hutus und Tutsis zusammenspielen lassen und ich habe bewusst in meinem Film mich auch zurückgehalten, so journalistisch jeden zu interviewen. Wozu gehörst du? Die Ethnie hat mich in dem Sinn nicht interessiert, aber es war spürbar, jeder war betroffen, ob als Opfer oder eventuell beteiligt als Täter. Es war eine schwere Last drunter, aber in der Praxis, im Spiel, haben Hutus und Tutsis zusammengespielt. Und das war das, was ihm auch wichtig war.
Wir haben ja schon gesagt, Rudi Guttendorf ist ein erfahrener Trainer, was das Trainieren ausländischer Mannschaften angeht. Er war auf vielen Kontinenten, hat viele Mannschaften trainiert, hatte deswegen schon sicherlich ein Konzept, wie er da dran gehen konnte. Aber trotzdem, wie hat er die Mannschaft aus Ruanda trainiert, wenn es um Sprache, Verständigung geht, vielleicht auch um spezielle Fußballformen und Taktiken, die da noch nicht angekommen sind?
Also er kann ein bisschen Swahili, Kenia-Ruanda, die Sprache da konnte er nicht, aber er kann auch Französisch und Englisch und hat teilweise aber auch dann mit dem Ashraf Munyaneza, dem Kapitän, zusammen übersetzt. Also er hat letztendlich sein negativ besetztes Riegel-Rudi-Konzept aus den 60ern, was immer so beurteilt wurde, ach, der macht hinten dicht und will dann nur ein Tor machen, hat er weiterentwickelt. Und was früher auch schon war, dass die Verteidiger offensiv agieren, was heute auch noch sehr modern ist.
Hm. Du hast noch einen Ton mitgebracht aus deinem Film Rudi Rastlos, wo Rudi nochmal selber sagt, wie er das erlebt hat, mit den Spielern aus Ruanda zu trainieren.
Ich merke, wie die gerne mitmachen und habe noch hintenrum schon gesagt, in Swahili, dieser alte Mann, aber alt nicht abwertend, sondern hat mit Experience, mit Erfahrung zu tun, dem vertrauen wir.
Frag mal, ob hier einer noch verletzt ist.
Und das ist, was man eben haben muss als Trainer, Vertrauen der Spieler.
Ja, das hatte er offenbar. Nun braucht man ja, um so eine Mannschaft anständig zu trainieren, auch eine Infrastruktur. Die brauchen Geräte zum Trainieren, die brauchen Schuhe, Bälle, es muss ein Platz da sein. Wie sah das aus in dem Fall?
Ja, einerseits mangelte es an allen Ecken und Enden. Es gab dieses eine Stadion Amahoro, das Stadion des Friedens, das damals die Chinesen gebaut hatten in den 80ern. Aber und dann holprige Nebenplätze. Und er versuchte einfach die Bedingungen anzunehmen, auch wenn keine Testspielgegner zu finden waren. Dann hat er halt gegen die eigene Jugend trainiert oder untereinander. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass er diese Begeisterung selber ausstrahlt und dass die so ansteckend war. Sie hatten halt totalen Respekt vor ihm, wenn er gesagt hat, hier, 5 Euro, Freistoßtraining, wer besser trifft als ich, kriegt das Geld, läuft an und schießt mit 73 Jahren aus 16 Metern fast in den Winkel. Und die gucken nur so. Und das heißt, sie wussten auch, er war ein guter Spieler. Er ist ein erfahrener Trainer und das ist das, was ihm hier auch immer wehgetan hat, dass er hier in Deutschland gesagt hat, ach, der alte Sack träumt immer noch davon, Bundesliga zu trainieren. Und da gab es eine ganz andere Kultur der Wertschätzung, die man sich hier manchmal wünschen würde.
Bei dem Training wurde ja auf das Spiel gegen die Elfenbeinküste hingearbeitet. Wie sah man die Chancen überhaupt im Team und wie sah Rudi sie?
Also Rudi sah natürlich realistisch, dass es eine unlösbare Aufgabe war. Aber er ist natürlich so ehrgeizig und anders als im Golf kann im Fußball immer auch eine Sensation passieren, was wir hier auch aus Pokalspielen kennen. Deswegen hat er versucht, über die Motivation den Leuten zu sagen, ihr spielt für euer Land, ihr spielt für euer gebeuteltes Volk und ihr seid ein Vorbild dafür, wie es in der Zukunft sein kann, auch für die vielen Waisenkinder, die immer im Stadion zugucken.
Wie war denn die Erwartung in Ruanda, im Land selber? Hast du das mitbekommen?
Ja, natürlich. Die Erwartung war groß. Wir können das schaffen, wenn wir irgendwie das Hinspiel nicht hoch verlieren, vielleicht im Rückspiel was machen. Und dagegen musste er ankämpfen und hatte große Angst, dass sie zweimal richtig auf die Socken kriegen.
Elfenbeinküste, der große Gegner, Rudi Guttendorf, vergleicht seine Mannschaft mit der Elfenbeinküste.
Diese Mannschaft besteht ja fast komplett aus Profis aus Europa, Klassenspieler, die auch um die Million Mark im Jahr verdienen. Und wenn ich das vergleiche mit meinen armen Jungs, die für 20 Dollar sich den Hintern abrennen, hier europäische Klassenspieler, Stars, und bei mir eben ein 19-jähriger Bub, der in Salmrohr war und da nicht aufgestellt wurde, weil er eben nicht gut genug war. Das sind meine Stars. Das sind meine Athleten, meine Artisten, die gegen diese europäischen Spitzenspieler anstinken müssen.
Aber trotzdem nicht den Mut verloren, ne?
Er hat nicht den Mut verloren und witzig ist, er hat ja ein Gespür für Talente. Diesen 19-Jährigen, den er da anspricht, der irgendwo in der Bezirksliga in Deutschland spielte, den hat er einmal so angeschrien im Training, was eigentlich bei Afrikanern sehr verpönt ist. Du vertändelst so, du hast so ein super Talent, Olivier Karekesi heißt der. Und der ist heute noch aktiv und ist Rekordtorschützenkönig in Ruanda. Genauso hat er damals auch Anthony Yeboah für Ghana als 19-Jährigen entdeckt, den manche kennen dürften.
Also hat ein Gespür dafür. Nun weiß man, Trainer müssen die Spieler auf den wichtigen Punkt hin motivieren. Wir hören mal rein, wie Rudi das gemacht hat bei seinen Spielern.
We know that our opponent is one of the best in Africa. But that means nothing if we play with our heart and with all the guts. We can beat them tomorrow. This is your country, and you know there are many poor people around, and these poor people love the football. And when they see how you produce, it will be a positive thing for the whole country. It's not only football.
Ja, da kann man sich vorstellen, die waren danach motiviert. Eine Ansprache kurz vor dem Spiel, dem entscheidenden Spiel. Wie ist es denn ausgegangen, Pete?
Soll ich das wirklich verraten? Die Leute wollen ja natürlich auch noch mal meinen Film gucken.
Naja, mach mal.
Ja, ja, okay. Also sie haben gestürmt und die Leute waren auf ihrer Seite. Dann haben sie kurz vor der Halbzeit das 0-1 bekommen. Er hat in der Halbzeit sie noch mal hochgepusht. Sie haben das 1-1, das 2-1 gemacht und kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen. Also, und im Rückspiel dann sehr unglücklich 2-0 verloren, sind also sehr heldenhaft ausgeschieden. Und haben vor allen Dingen nicht die zwei 0-6 Klatschen bekommen, die er befürchtet hat.
Genau, also 2-2 gegen die Elfenbeinküste, das war doch ein Erfolg. Das hat man doch gefeiert sicherlich, oder?
Er wurde riesig gefeiert und wurde auch ein Jahr später wieder engagiert. Da war ich dann nicht mehr dabei. Irgendwann geht das Geld aus. Und hat dann im Ostafrika-Cup das Halbfinale erreicht mit der Mannschaft. Und ich weiß nicht, ob er jemals bezahlt wurde, aber vielleicht die Spesenkosten kriegt er bald ersetzt.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Mann ist 74, fährt nach Ruanda, hat die miesesten Trainingsbedingungen, die man sich vorstellen kann. Ihm rennen die Spieler weg, wenn sie im Trainingslager in Deutschland sind. Er verständigt sich über Dolmetscher. Es ist wirklich schwierig, er hat eine schlechte Mannschaft da, macht das aber mit, wie wir gerade gehört haben, großem Engagement. Was hat der Mann davon?
Also er hat es mir auch nochmal beim Rückflug klar gesagt. Pete, anders als ein Bauer auf dem Feld, ich habe mein Leben lang nie gearbeitet. Es ist meine Berufung. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich zitiere Rudi Gutendorf, wo Fußball gespielt wird, wird nicht geschossen, höchstens mal auf die Tore. Und ich glaube, das sagt alles über ihn. Oder vielleicht noch ein Satz, was er mir mal gesagt hat bei seinem Grundstück in Neustadt-Weta. Pete, guck mal, wie schön die Natur ist. Ich liebe das. Nur was noch schöner ist, wenn in einem Endspiel in der letzten Minute via Innenpfosten das 1-0 für uns fällt. Das ist noch schöner.
Und dann gibt es ja noch, das ist in diesem Beispiel Ruanda ja ganz besonders wichtig, die versöhnende Kraft des Fußballs. Die hast du auch schon angesprochen und über die redet Rudi jetzt nochmal.
Hier sieht man die versöhnende Kraft des Fußballs, dass ich da mithelfen kann. Das ist für mich viel mehr wert was als Geld. Das ist ein gewisses Glücksgefühl.
Pete Fuchs, Schauspieler, Filmemacher, vielen Dank, dass du hier warst. Dein Film können die Leute trotzdem gucken, auch wenn sie jetzt wissen, wie das Spiel aufgehört hat. Für diese 100 vielen Dank an Per Fodder-Wühlbecke, hat Carlos Dunga getroffen. Pete Fuchs hat Rudi Gutendorf begleitet und Philipp Köster vom Magazin Elf Freunde, Helmut Klopfleisch. Danke an Vera Pacher online, Norman Wollmacher in der Technik und Lena Lotte Stärk, die Radiowissen Fußballredakteurin, hat die Sendung geplant. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Das sind meine Stars. Das sind meine Athleten, meine Artisten, die gegen diese europäischen Spitzenspieler anstinken müssen.
Ja, was mir bei der Arbeit mit Rudi Gutendorf besonders hängen geblieben ist, ist diese Begeisterung, die er ausgestrahlt hat und diesen Mut, Dinge auszuprobieren und den Fußball, dieses Spiel als Abbild des Lebens zu sehen. Er hat einmal gesagt, selbst Misserfolg und Zurückweisung sind besser, als keinen Versuch zu wagen. Und diese Begeisterung für das Spiel und für das Leben und die Offenheit gegenüber den Menschen, die hat ihn sehr geprägt und natürlich seine Kompetenz als Trainer, der früher selber Spieler war.
Nachdem ich mich mit Helmut Klopfleisch zum Interview getroffen habe und er mir erzählt hatte, dass er damals in der Schiefelbeiner Straße im Prenzlauer Berg gestanden hatte und quasi über die Berliner Mauer herübergehorcht hat, ob er möglicherweise aus dem Hertha-Stadion an der Plumpe etwas hört von Torschreien, habe ich mich natürlich, weil ich gerade da gewohnt habe, auch mal hingestellt und mal geschaut, wie denn überhaupt so der Blick ist. Also sehen konnte man da ohnehin nichts mehr, weil das große Stadion von Hertha schon 1973 abgerissen worden ist. Aber man kann sich schon vorstellen, wie die Leute sich damals gedrängt haben, weil sie natürlich letztlich das getrieben hat, was mich eigentlich auch so als Chefredakteur eines Fußballkulturmagazins antreibt. Diese Liebe zum Fußball und die Liebe zum Verein, die einen dann jeden Samstag richtig unruhig werden lässt. Aber das war natürlich eine Extremsituation, die wir so als Fußballfans wahrscheinlich nie mehr erleben werden.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.